Liebe Freunde, es gibt für Ehepaare einen wunderbaren Ort zum Streiten, das ist die gemeinsame Autofahrt. Und da ist ein junges Ehepaar, die fahren gerade über Land und der Streit, der kocht so richtig schön hoch. Und da fahren sie an einem Bauernhof vorbei, Misthaufen, die Schweine, die wälzen sich im Mist. Und da sagt sie schnippisch zu ihm, Verwandte von dir? Da sagt er, ja, meine Schwiegereltern. Meine Psychologen, die haben das ja inzwischen herausgefunden, dass die Spirale von Streit und von Rache und von Wort und Widerwort, dass das letztendlich bis jetzt keinen einzigen Menschen wirklich glücklich gemacht hat. Und dann fängt der Mensch manchmal auch an, Müllmann zu spielen, weil er sagt, wir müssen doch was dagegen tun, wir müssen die Stinkstiefel, die Streithähne, die Kriegstreiber, die Banden hinter Schloss und Riegel bringen und wenn wir das dann irgendwann mal geschafft haben, dann haben wir paradiesische Zustände, so denken zumindest manche. Wer aber genauer hinsieht, der ahnt doch, dass unsere Welt insgesamt inzwischen zur Müllkippe geworden ist. Wir spüren doch, in unserer Welt ist etwas nicht mehr in Ordnung. Die Müllberge nehmen überhand, wir kriegen es nicht in den Griff. Und nun türmen sich im Laufe der Zeit Berge von Müll, die immer unerträglicher werden. Und viele gehen natürlich dann auch dementsprechend damit um. Da hat jeder so seine Methode entwickelt. Da wird zum Beispiel eine der beliebtesten Methoden ist, dass der Müll auf andere abgewälzt wird. Daran kranken ja viele Ehen und Familien zum Beispiel, dass jahrzehntelang Schuld aufgetürmt wird. Und dann passiert es, dass längst vergangene Schuld, manchmal schon Jahrzehnte her, dem anderen urplötzlich wieder an den Kopf geworfen wird. Oder wieder andere, der gewöhnt sich an den Müll. Man hat sich dann häuslich im Müll eingerichtet. Man hat sich daran gewöhnt. Oder man verschließt die Augen so nach dem Motto, also Schuldgefühle, die lasse ich mir von niemandem einreden. Diese Müllberge in meinem Leben oder in unserer Welt, die gibt es gar nicht. Ich hatte übrigens als Kind einen Traumberuf. Mein Traumberuf war, als ich noch ein kleiner Knirps war, ich wollte Müllmann werden. Und ich liebe diese Leute bis heute noch. Weil die kommen alle 14 Tage in unser Dorf gefahren mit ihren schicken orangefarbenen Anzügen. Und wisst ihr, dann passiert es, dass eben der Müll meiner Familie, wenn die durch sind, weg ist. Das ist immer so ein schönes Gefühl für mich. Ich kann die leere Tonne wieder reinfahren und denke, Mensch, das sind dufte Jungs. Und manche, die wünschen sich sowas für ihr eigenes Leben. Sie sagen sich, wenn es doch so einen Müllmann gäbe für den seelischen Abfall, für die stinkige Laune, für den Müll meiner Worte, die ich ja auch nicht mehr zurückholen kann, wenn sie einmal meinen Mund verlassen haben, dann gäbe es vielleicht jemanden eine Müllabfuhr für die kaputten Hoffnungen in meinem Leben, für enttäuschte Sehnsüchte, für schmerzliche Verletzungen, die andere mir zugefügt haben, wenn es doch sowas gäbe. Also ein Mülleimer für die Seele sozusagen. Ich will es gleich sagen, das gibt's. Ich mache jetzt keine Werbung für den nächsten Psychiater, so wichtig die Arbeit auch von diesen Leuten ist. Ich werbe für Jesus, das ist mein Job, das ist meine Berufung und das ist mein Thema, das ist auch mein Lebensthema. Ich werbe so gern für Jesus, weil er genau dieser Müllmann für unser Leben sein will. In der Zeitschrift Bunte, da kam die Meldung über Susi Quattro, das war die kleine Sängerin in den 70er Jahren, die Bassgitarre gespielt hat. Manche können sich vielleicht für eine Ältere noch daran erinnern. Bis heute kann Sängerin Susi Quattro nicht vergessen, dass sie mit 18 eine Abtreibung vornehmen ließ. Der Musikstar der 70er Jahre war nach eigenen Angaben mit 18 Jahren bei einer Flüchtlingsaffäre schwanger geworden und der Erzeuger zum damaligen Zeitpunkt war verheiratet und deshalb hat sie sich entschlossen, die Schwangerschaft abzubrechen. Quattro ist heute Mutter zweier Kinder und hat diese Entscheidung nie überwunden. Sie sagt, ich hätte es geliebt, dieses Baby zu haben. Es vergeht kein Jahr, in dem ich nicht darüber nachdenke, wie könnte das Kind sein, wie alt wäre es jetzt. Und jetzt ist sie inzwischen, die Susi Quattro, über 60 Jahre alt. Weiter sagte sie, wenn ich jemals hoffentlich vor der Himmelspforte stehe, wird das die Sünde sein, für die ich zahlen muss. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, und genau hier irrt sie. Denn am Himmelstor kann keiner von uns für irgendeine Sünde zahlen. Da gibt's nur einen, der dort zahlen will und der dort zahlen kann, das ist Jesus Christus. Er hat jede Sünde mit seinem Leben bezahlt und seitdem kann jeder Mensch, der sich an Jesus wendet, erfahren, meine Sünde ist vergeben. Ich muss ihn nur bitten. Jesus schenkt dann Frieden ins Herz und er bezahlt am Himmelstor. Und Frauen, die zum Beispiel Ähnliches erlebt haben wie Susi Quattro, berichten dann davon, dass sie ihre Albträume nicht mehr haben, seitdem sie es zu Jesus unters Kreuz gebracht haben. Das sind dann die Konsequenzen, wo Jesus erlebbar wird bei der Vergebung der Sünden. Jesus ist also der Müllmann für alles, was uns und andere anstinkt und besonders auch für alles das, was zum Himmel stinkt. Ich will heute Abend gern mal euch zu nahe treten. Ich behaupte jedenfalls, dass diejenigen dumm sind, die diesen Müllmann Jesus nicht in Anspruch nehmen. Denn mit Jesus kann Mann und Frau 10-mal besser leben. Ein Psychiater sagte mir einmal, wenn die Menschen zur Beichte gehen würden, und die gibt es nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, wenn die Menschen zur Beichte gehen würden, wären unsere Wartezimmer nicht so voll und unsere Wartezeiten nicht so lang. Nun ist auch die Müllentsorgung durch den Müllmann Jesus an Bedingungen geknüpft. Er entsorgt nur, wenn wir auch ein gefährliches Gebet zu unserem eigenen Gebet machen. Wer unter uns im Gottesdienst schon mal war, der hat eine Ahnung davon, weil dieses Gebet, das wird in jedem Gottesdienst an jedem Sonntag zum Himmel geschickt. Und ich lese mal einen Auszug von diesem gefährlichen Gebet: Und vergib uns unsere Schuld, also mir, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also denen, die an uns schuldig geworden sind. Und ich muss mal sagen, da hat Jesus großen Wert drauf gelegt. Ich muss euch erzählen. Einer seiner vertrautesten Freunde, einer Mitarbeiter, der Petrus, der fragt: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Und da frage ich mich, warum fragt er? War Petrus vielleicht schockiert, weil Jesus sich mit den Unbeliebten, mit dem Abschaum abgegeben hat? Weil Jesus vielleicht so grenzenlos nachsichtig ist? Und wenn Jesus sagt, ich vergebe dir, wenn du um die Vergebung der Sünden bittest, dann erwartet der das vielleicht ja auch noch von mir, wenn ein anderer mich um Vergebung bittet, dass ich auch vergeben soll. War das vielleicht der Hintergrund für seine Frage? Vielleicht hat er auch gedacht, dass Jesus ihm auf die Schulter klopft, ihm das Bundesverdienstkreuz anheftet und zu ihm sagt, also bist ein feiner Kerl. 7-mal, das schafft nicht jeder. Lass dich bloß nicht ausnutzen, treib's nur nicht zu dolle. Wisst ihr, das Ergebnis von dieser Denkweise wäre, wenn ich 7-mal geschafft habe, bin ich okay, wäre das Ergebnis, dann brauche ich auch den Mann am Kreuz nicht mehr. Weil ich bin ja so super, ich habe ja jetzt 7-mal dem anderen vergeben, also habe ich Jesus nicht nötig, ich komme auch so in den Himmel. Und das wäre ein Irrweg, weil ich kann meine Rechnung am Schluss nicht bezahlen, auch wenn ich 7-mal vergeben habe. Damit solche Gedanken gar nicht erst aufkommen, schiebt Jesus gleich eine Geschichte hinterher. Da geht es um einen Mitarbeiter, um einen Diener am Königshof. Und Jesus klärt gleich auf, der König, das ist Gott und du bist der Diener. Ich finde das bei Jesus immer wieder so klasse, der lässt überhaupt keine Unklarheiten aufkommen. Immer genau auf den Punkt. Er sagt gleich, was Sache ist. Und die Sache ist manchmal auch unangenehm, auch hier in dieser Geschichte. Der Diener hat Schulden beim König und zwar einige Millionen Euro. Das kann ein Angestellter, selbst wenn er 2 Leben hätte, niemals zurückzahlen. Und dann hast du auch gleich Klarheit über dein Verhältnis zu Gott. Du stehst in seiner Schuld. Da fragt mancher, wieso denn? Wo habe ich denn Schulden bei Gott? Wie kommst du denn auf so eine Idee? Na, alles, was ein Mensch hat, was er besitzt und genießt, sein Leben, sein Aussehen, seine Begabungen, seine Intelligenz, den Lebensraum, den er nutzt, sind alles Geschenke, die Gott erst gegeben hat. Das gehört dir ja eigentlich gar nicht. Er hat es dir anvertraut. Wir können mal, vielleicht kennt das manche an der Ampel in der Stadt, mindestens zwei Fahrspuren. Und dann vor allem Männer machen da gerne bei diesem Spiel mit, wenn sie mit ihrem Auto da ganz vorn stehen und es ist noch dunkelgelb. Und dann guckt man, wer zuerst von der Ampel wegkommt. Ich mache manchmal mit, ja. Aber inzwischen machen auch ein paar Frauen mit. Wenn man hinterher am Stammtisch manche Männer über ihr Auto und über diese Starts an der Ampel reden hört, hat man den Eindruck, dass dieses schnelle Wegkommen von der Ampel eine eigene Leistung wäre. Das habe ich vollbracht. War aber gar nicht der Fall, das war die Leistung des Autos. So ist das häufig mit unserem Leben. Vieles, was wir vollbringen, damit identifizieren wir uns, als hätten wir es selber ausgeschwitzt. Zum Beispiel, wenn ich zu jemandem sage, du bist aber begabt, da kriegen manche eine rote Birne und denken, oh, da habe ich irgendwas an ihnen entdeckt, eine Fähigkeit, die sie sich selber antrainiert haben. Stimmt aber gar nicht. Eine Begabung ist nämlich eine Gabe von einem anderen, die ich nur nutze, vielleicht ausbaue. Und wir feiern in diesen Tagen ja an vielen Orten auch Erntedankfest. Wenn ein Landwirt, der sagt, ich habe gutes Getreide und gutes Fleisch produziert, aber kein Tischgebet über die Lippen und aus dem Herzen bekommt und auch nicht den Gang zur Kirche wagt, den muss man auch mal sagen, das hast du nicht produziert. Es hat ein anderer wachsen lassen und gedeihen lassen. Und deshalb feiern wir als Christen Erntedankfest und nicht nur Erntefest. Auch der Schüler oder der Student, der kann stolz sein auf das, was er erreicht hat, aber soll bitte schön mal nicht auf die, die schwächer sind, herabsehen. Denn dein Fleiß, den du an den Tag gelegt hast, ist auch ein Geschenk, was Gott dir gegeben hat. In einem alten Kirchenlied heißt es, es ging durch unsere Hände, kommt aber her von Gott. So ist das mit den guten Sachen, geht der Mensch meist dazu über, dass er diesen Geber gar nicht sieht, sondern dass er sagt, das habe ich ausgeschwitzt, das ist meine Leistung. In den Schattenseiten in unserem Leben, damit identifizieren wir uns nicht. Und das ist nicht nur im Knast so. Dort ist es häufig so, dass man zu hören bekommt, ja, die Umstände, meine Eltern, der Freundeskreis hat mich damit reingezogen, es sind immer die anderen. Wir Freunde, so sind wir Menschen, alles was gut läuft, das schieben wir auf unser eigenes Konto, das ist unser Eigentum, damit prahlen wir. Und alles was schief läuft, das sind immer die anderen dran schuld. Ich war mal in Württemberg zu so einer Vortragsreihe jetzt im Frühjahr. Da gibt es einen Spruch unter den Winzern. Die haben ja die schönen Weinberge da. Wenn ein Wein nicht so gut geworden ist in einem Jahr, das sagt man, das hat der Herrgott so wachsen lassen. Das hat der Herrgott so wachsen lassen. Und wenn ein Wein mal richtig gut geworden ist, das sagt man, das ist mein eigenes Gewächs. Und so geht es eben an vielen Stellen in unserem Leben. Also ich sage es nochmal, alles was du bist, gehört nicht dir, sondern Gott. Und ich frage dich heute Abend, wie willst du das jemals an Gott zurückzahlen? Und womit eigentlich? Und damit merken wir, wir stehen in seiner Schuld. Gott hat dich geschaffen und er wird das alles von dir eines Tages zurückfordern. Und wer das erkennt und anerkennt, dem kann es plötzlich ganz heiß werden. Mir wird es dabei jedenfalls heiß. Denn ich muss feststellen, er hat mir Augen gegeben, damit ich sehen kann, damit ich die Schöpfung bewundern kann. Aber was haben die Augen noch alles angeschaut? Oder wir müssen feststellen, er hat uns einen Mund gegeben, damit wir uns artikulieren können, damit wir auch andere Menschen ermutigen können oder trösten können mit guten Worten. Aber wenn wir ehrlich zu uns selber sind, wissen wir, dass nicht nur sowas unseren Mund verlassen hat, sondern Dinge, die wir am liebsten zurückholen würden. Er hat uns Hände gegeben, damit wir kreativ sein können, zärtlich. Aber manchmal hat sich die Hand eben nicht nur in der Hosentasche zur Faust geballt. Und hat uns einen Kopf gegeben, damit wir gute Gedanken entwickeln können. Wisst ihr, ich bin so froh, dass nur Gott meine Gedanken sehen kann und das ist schon peinlich genug. Also in meinen Gedanken ist vieles möglich. Manche Leute sind da nur am Leben, weil ich mir einen Auftragskiller nicht leisten kann. wenn ich all diese Dinge bedenke, dann muss es mir doch heiß werden, oder? Jesus erzählt weiter, jetzt kommt der Tag, da will der König alles zurück. Ich lese mal Originalton Bibel. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Also irgendwann kommt der Tag der Rückforderung. Gott will dich so zurück, wie du seine Hand verlassen hast, aber so bist du nicht mehr. Und dann stehst du vor Gott und er weiß alles ganz genau von dir. Wie du gedacht hast, wie du gesprochen hast, was du angeschaut oder getan hast, er weiß einfach alles. Vor einigen Jahren, da hörte ich noch das Argument, also Gott kann sich doch nicht die guten und bösen Taten von allen Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben, merken. Dieses Argument ist schon lange verstummt, angesichts der Tatsachen, was der Mensch alles so schon speichern kann. Da ist es für Gott ein Kinderspiel, die Daten deines Lebens mit einem Fingerschnips abzurufen. Und das bedeutet, und ich mache es an meinem Beispiel fest, für Lutz Schäufler das Todesurteil, denn die Bibel sagt uns, dass die Sünde mit dem Tod bezahlt wird. Und wir ahnen das doch in unserem Leben, dass Schuld und Strafe immer zusammengehören, dass Schuld auch immer Folgen hat. Wir wandern nicht alle in den Knast, weil wir irgendwas verbockt haben. Wir wissen doch, dass es in unserem Leben so ist. Und manches, das holt uns dann im Leben auch ein paar Jahre später wieder ein. Ich sah jetzt im Frühjahr den Film von 1987. Dieser Film heißt Der letzte Kaiser. Da ging es um den Kaiser von China. 3 Jahre war er alt, als er Kaiser von diesem mächtigen Reich wurde, 500 Millionen großen Volkes. Als Gottheit wurde er verehrt und lebte in der verbotenen Stadt mit Tausenden von Bediensteten. Und viele Jahre später, er war nicht mehr 3 Jahre alt, sondern immer noch ein junger Bursche, da kam sein Bruder, er durfte ihn besuchen in der verbotenen Stadt. Und da gab es zwischen diesen beiden Brüdern ein kleines Gespräch in diesem Film. Und da fragte der Bruder, wie ist es, wenn du mal schlimm bist, wirst du dann auch bestraft als Kaiser? Wie ist es, wenn du mal schlimm bist, wirst du dann auch bestraft? Und dieser junge Kaiser, sein Bruder, antwortete, ja, dann wird einer meiner Sklaven verprügelt, denn Ungerechtigkeit muss bestraft werden. Ja, das war auf jeden Fall klar. Schuld und Strafe hängen miteinander zusammen. Wenn der Kaiser sündigt, wird der Diener verprügelt. Ich will dir sagen, beim König aller Könige, beim obersten Kaiser, da ist es genau andersrum. Wenn der Diener sündigt, bekommt der Herr Jesus dafür die Prügel. Weil Jesus weiß, dass wir Menschen nicht zurückzahlen können. Deshalb will er am Himmelstor bezahlen, damit du da durchkommst. Als er am Kreuz hing, schrie er, es ist vollbracht. Im Urtext steht ein einziges Wort, das heißt Tetelestai. Und dieses Wort wurde damals auch benutzt, als Quittung dafür, dass die Steuerschuld bezahlt ist. Wenn Tetelestai darunter stand, war klar, die Steuerschuld ist bezahlt. Und genau das schreit Jesus am Kreuz raus, deine Schuld ist bezahlt. Das göttliche Thema heißt also nicht Rache, sondern Gnade. Bei vielen Dingen im Leben, da ist es so, dass wir uns nicht vertreten lassen können. Vor allem bei den wichtigsten Dingen im Leben nicht. Wenn du dich für einen Job bewirbst, dann musst du selber dort antanzen zum Anstellungsgespräch. Auch bei der Eheschließung, da kann man nicht den besten Freund vorbeischicken, da muss man selber hin aufs Standesamt. Und wenn du eine Operation hast und musst im Krankenhaus dich melden, dann kannst du auch nicht sagen, ich schicke den dafür hin, den ich nicht so richtig leiden kann. Sondern du musst da selbst kommen. Und am Ende, ich meine auf dem Sterbebett, da können wir uns auch nicht vertreten lassen. Aber an der wichtigsten Schnittstelle im Leben, da bietet Gott dir Stellvertretung an. Dort, wo du dir mit der Sünde, mit den eigenen Fehlern den Himmel verscherzt hast, wo auf Schuldstrafe folgt, da bietet er seinen Jesus am Kreuz an. Das ist die Stellvertretung. Jesus hat alles auf die Kappe genommen, damit du und ich, damit wir im Himmel ankommen können. Denn dort wird jeder von Gott gefragt, hast du meinen Stellvertreter in Anspruch genommen? Hast du Gnade gewollt? Vergebung? Und genau das passiert jetzt hier in der Geschichte. Da fiel ihm, dem König, der Knecht zu Füßen, flehte ihn an und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir das alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht, ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Gott handelt eben nicht nach dem Gesetz der Vergeltung, er will vergeben, er will die Sünderkartei löschen. Auch wenn das Internet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten hat, die Datenmengen zu speichern, kann das Internet eins nicht, vergeben und vergessen. Das bringt nämlich auch Probleme mit sich, wenn persönliche Daten gespeichert werden, zum Beispiel in sozialen Netzwerken. Der Juraprofessor Rosen hat in der Zeitung New York Times dazu einen Artikel veröffentlicht. Er hat darin geschrieben, vergeben und vergessen kann das Internet nicht. Und er bringt Beispiele. Eine Lehramtsreferendarin, der hat man den Abschluss verweigert, weil sie sich im Internet als besoffene Piratin dargestellt hat. Und der Vorwurf hieß, dadurch animiere sie Schüler zum Alkoholkonsum. Einer Microsoft-Studie zufolge, schreibt er weiter in seinem Beitrag, fanden 75% aller Personalchefs in den USA nach Spuren, die der Bewerber für diesen Job im Internet hinterlassen hat. 70% von diesen Personalchefs haben bereits wegen negativer Inhalte im Internet Leute abgelehnt. Professor Rosen stellt fest, das Internet ist unfähig, Daten zu vergessen und es macht einen Neuanfang unmöglich. Gott ist da Gott sei Dank anders. Er will die miesen Daten löschen. Der Bibel zufolge löscht Gott die Vergehen der Menschen und zwar die Vergehen der Menschen, die ihre Vergehen bereuen und bekennen. Also logisch ist das alles nicht. Und begreifen kannst du das auch nicht, aber ein Mensch kann es ergreifen und kann dann Erfahrungen mit Jesus machen. Deshalb redet ja die Kirche davon. Seit Beginn es die Kirche gibt, dass wir Jesus nötig haben. Nun gibt es manche, und ich habe auch solche Gespräche schon geführt, die dann sagen, diese Schuld, die ich in meinem Leben auf mich genommen habe, die kann Jesus mir nicht vergeben. Und ich frage dann zurück, warum denn nicht? Als Jesus am Kreuz hing, wurden rechts und links von ihm zwei Terroristen hingerichtet. Und der eine von den beiden, der hat sich in den letzten Minuten noch an Jesus gewandt. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. In der letzten Minute wurde er noch gerettet. Und dann gibt es die anderen, die sagen, es gibt Sachen, die kann ich mir selber nicht mal vergeben. Das kann ich mir nicht vergeben. Und ich frage dann, warum denn nicht? Könnte es sein, dass der Grund für diesen Satz ist, dass man einfach zu stolz ist? Wenn die anderen das gemacht hätten, dann ist es ja okay, dass denen vergeben wird. Aber ich bin doch besser. Und weil ich besser bin, kann ich mir das nicht vergeben, dass mir das passiert ist. Dann sollten wir doch schnellst mal von diesem hohen Ross runterkommen und sagen, Jesus, ich bin ein Runtergekommener, ich bin ein zerbrochener Mensch, bitte vergib mir auch das, was ich mir selber nicht mal vergeben kann. Und wenn das passiert ist, kann er uns auch diesen Weg führen, dass wir irgendwann mit uns selber noch Frieden schließen können. Beim König hier jedenfalls wird ganz sachlich gerechnet. 40 Millionen hat er unterschlagen. Aber weißt du, das ist dein und mein Glück, dass der König nicht nur sachlich rechnet, sondern dass er hinter der Sache auch den Menschen sieht. Und dennoch nennt Gott die Schuld beim Namen und er ruft dich mit deinem Namen. Er muss den Finger auf die Wundenstellen legen, damit wir zu Jesus gehen und Vergebung bekommen. Die Begnadigung ist eigentlich nicht zu fassen. Vielleicht kennt jemand von euch Umberto I., der war in Italien König gewesen. Und er bekam von einem seiner Minister ein Begnadigungsschreiben vorgelegt. Der Gefangene hatte es verfasst und dann wurde es dem Minister vorgelegt. Aber bevor er es vorlegte, musste der Minister selbst eine Stellungnahme da reinschreiben. Und die Stellungnahme hieß: Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. Und der König Umberto, der sah sich diese Akte des Gefangenen an, veränderte das Komma bei der Stellungnahme des Ministers. Und nun hieß die Stellungnahme nicht mehr Gnade unmöglich im Gefängnis lassen, sondern es hieß jetzt Gnade unmöglich im Gefängnis lassen. Und weißt du, begnadigen will eben auch der größte aller Könige, nämlich Gott. Er will das auch unter deine Akte schreiben. Denn am Ende im Gericht Gottes ist dieses Urteil ja wichtig, dass es heißt bei dir Gnade. Dort muss sich jeder Mensch vor Gott verantworten für das, was er eben gelebt hat. Und wer ehrlich zu sich selber ist, wird begreifen, ich kann vor Gott nicht bestehen. Ich brauche Jesus, die Gnade. Und wer Gnade will, der muss eine Bedingung erfüllen. Er muss sein Gnadengesuch bei Jesus einreichen. Wir bieten ja hier jeden Abend mindestens zwei Möglichkeiten an. Einmal, dass du Christen ansprechen kannst, die sich Zeit genommen haben. Wir sind bereit, mit dir zu beten. Wenn jemand sagt, ich muss das mal aussprechen, dass ich das los bin, dann ist das wichtig, dass es raus ist. Der große Theologe Bonhoeffer hat zu diesem Thema gesagt, Sünde verliert ihre Macht, wenn sie ans Licht kommt. Und das passiert ja bei der Beichte. Und wir laden auch an den Abend ein, zum Kreuz zu kommen. Dass man in der Öffentlichkeit gleich sagt, Jesus, hier hast du mein Leben. Und dann spreche ich dir da am Kreuz ein Gebet vor, dass du Satz für Satz nachsprichst und dein eigenes Gebet machst. Dann kommen Mitarbeiter noch dazu, wollen mit dir reden, auch ein Geschenk geben, wo das Gebet als Erinnerung nochmal drinsteht. Deshalb ist das auch auf allen Kirchtürmen drauf, deshalb ist in allen Kirchen, weil das Kreuz von Jesus so wichtig ist. Das heißt, wer Gott verspottet, wer gestohlen, gelogen hat, wer vielleicht sogar einen Menschen umgebracht hat, der wird begnadigt, der wird die Beziehung zu Gott wieder in Ordnung gebracht, wenn ein Mensch es bereut und bekennt. Aber die Geschichte hier ist noch nicht zu Ende, die Jesus erzählt. Es gibt nämlich noch eine erschreckende Wende und die darf ich euch nicht vorenthalten. Kaum ist die Begnadigung vorbei und der Mann, der lässt als freier Mann, geht er aus dem Gottesdienst raus, sage ich mal. Da sieht er einen armen Schlucker angelaufen kommen, der ihm etwas schuldet. Die gleiche Situation wie einige Augenblicke vorher. Es gibt nur einen klitzekleinen Unterschied, und zwar in den Verhältnissen. Die Schulden sind um ein Vielfaches harmloser. Es geht um ein paar lumpige Cent. Da denkt sich jeder, also wenn denn sein Kumpel kommt, der ihm ein paar Cent schuldig ist, da könnte der doch sagen, guck mal an, da drüben ist eine Eisdiele, da gebe ich dir einen Eisbecher aus und noch ein Latte Macchiato und hier hast du noch 20 Euro, da gehst du mit deiner Frau mal ins Kino, macht ihr euch einen schönen Tag. Ich muss dir jetzt unbedingt erzählen, was der König mir für eine Riesenschuld erlassen hat. Und über deine Cent, da reden wir überhaupt nicht mehr drüber. Das wäre eigentlich normal. Aber das passiert ja nicht. Er will die paar Cent sofort und weil er sofort nicht zahlen kann, passiert Folgendes, ich lese, er packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nichts und ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Also rein menschlich gesehen kann keiner ihm einen Vorwurf machen. Sachlich muss man sagen, der ist im Recht. Schulden müssen erstattet werden, egal ob er eben eine Begnadigung erfahren hat oder nicht. Und wenn du sagst, das ist zu hart, dann ist das nichts weiter als dein persönlicher Eindruck und dein persönliches Urteil. Menschlich gesehen ist das voll in Ordnung, wenn man vergisst, dass vorher diese Geschichte mit dem König, also mit Gott, gelaufen ist. Das neue von Gott geschenkte Leben, liebe Freunde, das kann vergammeln, das lebendige Wasser, das Gott uns einschenkt, das kann zu einer giftigen Brühe werden. Eben hat er noch Gnade bei Gott erlebt, aber es hat keine Auswirkungen auf seine Familie, keine Auswirkungen am Arbeitsplatz, Es hat keine Auswirkungen auf seine Mitmenschen. Er lebt nach dem Echo-Gesetz, wie du mir, so ich dir. Und Gott wünscht sich ein ganz anderes Echo-Gesetz, nämlich wie Gott mir, so ich dir. Ohne Echo-Gesetz geht's nicht. Und deshalb ist sein Glaube vergammelt, wurde von Würmern gefressen und das stinkt zum Himmel. Und Gott stinkt das auch an. Ich lese, als aber seine Mitmenschen das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hattest. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig, überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Du merkst hier, Gott bietet dir einen Vertrag an, Erlass deiner Schulden, und der nächste Schritt ist, dass du diesen Vertrag gültig machst, indem das eben in deinem Alltag ankommt. Das geht so, du tust dann so, wie Gott dir getan hat. Was Gott dir schenkt, das verschenkst du auch weiter. Und wenn das nicht passiert, dann ist das Neue Testament kein Vertrag für dich, sondern ein wertloses Stück Papier. Die eine Hand, die liegt in der Hand Gottes, und die andere, die bleibt in der Hosentasche zur Faust geballt. Viele meinen, das kann ich doch nicht, so bin ich nicht gestrickt. Mobbing, Streit, Rachelust, das liegt mir in den Genen. Da muss man doch mal feststellen dürfen, dass Gott uns Menschen nicht als Automaten geschaffen hat und mit Genen gefüttert hat, sodass wir eine statische Masse sind, die nicht veränderbar ist. Ein Charakter, der kann doch verbessert werden. Das Verhalten, das kann sich ändern. Überzeugungen können im Leben reifen. Begabungen lassen sich kultivieren. Wir sind doch frei, uns von Jesus verändern zu lassen und auch mit ihm mitzugehen, anders zu sein, als wir meinen, dass wir so veranlagt sind. Da brauchen wir das theologische Aufgebot von Sündenböcken doch nicht mehr aufzubemühen. Die Gene, hormonelle Ungleichgewicht, das ererbte Temperament von den Eltern, die falsche Erziehung und so weiter. Nein, wir können uns ganz und gar Jesus anvertrauen und sagen, Jesus, danke für die Vergebung und jetzt sorge du bitte dafür, dass es auch in meinem Alltag, in meiner Familie, bei meinen Kindern, bei dem Ehepartner, bei meinen Arbeitskollegen ankommt. Jesus, alleine schaffe ich das nicht. Gib du mir bitte die Kraft dazu. Und damit machst du diesen Vertrag gültig. Aber wenn jemand hier ist, der sagt, ich bin noch bei den 40 Millionen, die ich Gott schulde, dann bitte ich dich im Namen von Jesus, komme heute und sag zu ihm, ich brauche die Gnade, ich brauche das, was du für mich am Kreuz getan hast, dass du die Prügel für mich, deinen Diener, bekommen hast. Und das müssen wir ihnen sagen, wir Christen sagen, beten dazu. Natürlich kann das ein Mensch in seinem Herzen tun oder auf dem Nachhauseweg. Aber wenn du das tust, dann bitte ich dich eins, gib dich hinterher zu erkennen, suche einen Christen, zu dem du Vertrauen hast und besprich mit ihm, wie es jetzt weitergeht, als Christ zu leben. Wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, verstehen wir nicht gleich alles. Dann brauchen wir andere, die schon länger auf dem Weg sind, die uns manches erklären. Wir haben auch andere zur Seite, die mit und für uns beten. Die zweite Möglichkeit, die wir heute Abend anbieten, sind die Frauen und Männer, die ich vorhin erwähnt habe. Wir haben ein oranges Band um, steht der Name drauf, haben Zeit mit, sind auch eine Weile schon als Jesus-Leute unterwegs. Und die sagen, wir sind gern bereit, heute Abend Zeit zu investieren, ins Gespräch zu kommen oder dir zu helfen, dein Gebet, wo du um Gnade bittest, zum Himmel zu schicken. Und die dritte Möglichkeit, das ist die, dass wir uns am dem Tisch da bei dem Kreuz treffen. Das Kreuz steht für Jesus. Und da spreche ich dir ein Gebet vor, als Vorlage, das du zum eigenen Gebet machst. Vielleicht solltest du vorher wissen, wie das Gebet geht, auf was du dich da einlässt. Es geht ungefähr so, Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. 40 Millionen. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Das ist die Hilfestellung, die ich davon bei dem Kreuz geben kann. Und dann kommen Mitarbeiter dazu, dann will einer noch mit dir sprechen, auch dieses Gebet, dieses Heft noch geben und mit dir darüber sprechen, wie es weitergeht. Vielleicht liegen da auch noch andere Fragen oben auf. Aber jetzt geht es einzig und allein nicht um mich, auch nicht um den Kirchenbeitritt geht es hier, sondern es geht darum, ob die Schuldfrage im Leben geklärt ist. Und die kann eben nur Jesus klären. Und dazu lade ich dich in seinem Namen ein. Meine Großmutter, die hat mir immer einen Satz gesagt, der hieß, mit den nackten Fingern zeigt man nicht auf angezogene Leute. Das empfand sie als unanständig. Das kam für sie einer unhöflichen Bloßstellung in der Öffentlichkeit dieser Person gleich. Aber in der schönen Stadt Colmar, da habe ich einen Mann gesehen, der mit den nackten Fingern auf einem anderen gezeigt hat, und da habe ich das passend gefunden. Auf einem Altar, Isenheimer Altar heißt der, der ist dort ausgestellt. Da zeigt Johannes der Täufer, ein Mann aus der Bibel, auf den Mann am Kreuz, auf Jesus. Und der Matthias Grünewald, der Maler, hat diesem Johannes den Täufer einen überlangen Zeigefinger gemalt. Und dort fand ich das angebracht. Der Maler sagt damit, Jesus will alles tragen, was dich kaputt macht. Und auf Jesus kannst du sogar deine Sünde übertragen. Das ist die Botschaft von diesem Johannes den Täufer mit seinem überlangen Finger. Es gibt manche Leute, die behaupten, dass wir, um in den Himmel zu kommen, nichts beitragen können. Das stimmt und es stimmt auch wieder nicht. Denn wir müssen eins herbeitragen, auch wenn Jesus alles getan hat. Wir müssen unsere Sünde zu Jesus tragen. Unters Kreuz. Und genau dazu lade ich dich jetzt im Namen von Jesus ein. Komm, lass dich von ihm verändern und dann wirst du ihn auch erleben.